5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten Baukultur.
Ja, herzlich willkommen. Wir sind heute in Berlin bei Stephanie French. Sie ist Vorstand bei Becker & Kries, war aber zuvor als Architektin und Immobilienökonomin projektleitende Architektin selbst, also hat gebaut und geplant. Dann bei Ernst & Young. Sie hat bei der HOVOG 8 Jahre hier als Geschäftsführung die Bauabteilung mit aufgebaut, viele Projekte umgesetzt und ist jetzt seit 1,5 Jahren Vorstand bei einer Familienstiftung und einer Immobilienholding Becker & Kries in Berlin. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich sehr, dass Sie zu Besuch sind, lieber Herr Nagel.
Ja, wir sehen uns sonst hin und wieder auf Immobilienmessen. Das ist ja nun alles dieses Jahr ausgefallen und im täglichen Geschäft kann man auch nicht mehr so gut kommunizieren. Ich freue mich über einen analogen Termin.
Absolut, kann ich sofort zurückgeben.
Ja, und man trifft ja hin und wieder Leute, die sehr viel Berufserfahrung auf sich vereinen, indem sie zum Beispiel in Entwicklungsphasen alles wissen oder in der Ausführung alles wissen. In Ihrer Person, wenn ich das mal so sagen darf, ist es ja nicht nur das 1-9 Thema, also die Bauleistungen, sondern die Projektentwicklung, Phase 0. Und jetzt, wenn ich das richtig verstehe, bei Becker & Kries als Bestandhalter die Phase 10, also die Betriebsphase, aus der man noch ganz viel machen kann. Wie würden Sie diese gesamte Spanne, die wir ja quasi wie einen Zyklus betrachten, beurteilen? Ist der Bestand, den Bestand zu halten, ein wichtiges Thema, was von Architekten möglicherweise unterschätzt wird?
Naja, Architekten sind natürlich qua Profession schon eher am Anfang tätig, wenn es um die Entwicklung und dann natürlich auch den Entwurf und die Umsetzung von Bauvorhaben, seien es nun Quartiere oder auch Gebäude, geht. Aber trotz allem, überwiegend gibt es in Deutschland Bestand. Und die Neubauquote ist ja bei deutlich unter 2% immer noch in Deutschland. Das heißt, im Wesentlichen geht es um Bestand. Und ich bin auch völlig überzeugt, in der Zukunft, in der näheren Zukunft, wird es auch ganz viel um Revitalisierung gehen, noch mehr als um Ergänzung, um Neubau. Warum? Weil das Thema Nachhaltigkeit eben ein unheimlich wichtiges Thema geworden ist, Gott sei Dank, auch durch die europäische Gesetzgebung. Und es wird uns dazu zwingen, uns beim Neubau nochmal ganz anders die Karten zu legen, ganz anders zu schauen, wie wir eigentlich neu bauen wollen und was wir neu bauen wollen und was wir womöglich an sehr CO2-intensiven Elementen aus dem Bestand erhalten können. Mhm. Also die Architekten sollten alles anschauen, nicht nur den Entwurf eines Neubaus, sondern die Revitalisierung. Das Refurbishment ist ein ganz wichtiger Punkt.
Interessant, was Sie sagen, so habe ich es noch nicht gesehen, dass quasi die neuen Regeln, Normen und Schwierigkeiten, die der Neubau kriegt aufgrund europäischen Rechts, den Bestand in die Karten spielen und dass man sagt, bevor ich das jetzt alles abreiße, mal gucken, was ich unter Bestandsschutzaspekten mit dem Objekt noch Gutes machen kann.
Ja, insbesondere wird ja ganz viel diskutiert in der Branche über den bösen Beton, der natürlich wahnsinnig CO2-intensiv ist, was die Emissionen betrifft. Und ich finde, es gibt immer zwei Dinge, die man dabei anschauen muss. Das eine ist ganz klar, ein Haus oder ein Gebäude oder ein Quartier sollte nicht nur zeitlich sequenziell betrachtet werden. Es gibt nicht den Neubau und den CO2-Footprint aus dem Neubau und dann gibt es die Betriebsphase, sondern es gibt natürlich immer die ganze Phase. Ja? Also es wird gebaut, es wird betrieben, es wird refurbished und dann hat es gegebenenfalls tatsächlich auch mal ein substanzielles Ende. Das ist das eine, man muss wirklich alles anschauen, was man tut. Und das zweite ist natürlich tatsächlich, dass alternative Baustoffe, insbesondere natürlich nachwachsende wie Holz, immer relevanter werden, was Neubauvorhaben, aber auch was Refurbishments betrifft. Mhm. Und wenn wir ganz ehrlich sind, da sind wir mit unseren Entwicklungen in Deutschland noch nicht ganz vorne an der Spitze. Also Frontrunner sind wir da auf jeden Fall nicht, was den Holzbau betrifft.
Und würden Sie sagen, da gibt es andere Beispiele, die Sie kennen in anderen Ländern, die irgendwie dann anders denken, vielleicht schneller und leichter damit umgehen?
Naja, also ich glaube, diese ganze Gegend Voralpenland, Bregenz etc., da sind ja auch Unternehmen, Projektentwickler, die die ersten auch vielgeschossigen Holzbauten erstellt haben. Das kommt natürlich jetzt auch vermehrt nach Deutschland, aber da können wir hier schon noch deutlich mehr machen. Also es ist eben bisher einfach so, und das ist ja auch die Krux an der Geschichte, bauen wird eben tatsächlich, auch was die Renditeerwartungen betrifft, eben in einzelnen Segmenten betrachtet. Ein Projektentwickler interessiert sich für die Wertschöpfung während des Baus mit dem Abverkauf. Der Betrieb ist ihm eigentlich vor allem insofern interessant, inwieweit ein Investor, der eben kauft, daran interessiert ist. Hm. Das primäre Ziel ist aber natürlich die Wertschöpfung der Projektentwicklung und des Baus. Ja? Das sieht wiederum ein Bestandshalter ganz anders. Den interessiert im Wesentlichen natürlich der Betrieb der Immobilie. Da glaube ich ganz einfach, diese Mehrinvestitionen am Anfang, und da müssen wir uns nichts vormachen, Holzbauten und auch vorgefertigte Bauten sind in der Investition nicht preisgünstiger, sondern die erhöhen natürlich eher die Investitionskosten, die dann korrespondiert mit einem eben wirklich deutlich besseren Carbon Footprint, ja, und mit einem anderen Betrieb. Da müssen wir die Dinge wieder zusammenbringen. Also da müssen wir eben diese Segmentierung wieder zusammenfügen.
Da müssen wir vielleicht auch nochmal dran arbeiten, das zu kommunizieren. Wir waren ja lange auf der Suche nach der sogenannten Wertschöpfungskette Bau und Projektentwicklung. Wenn man dann nachfasst, merkt man immer, es lässt sich schlecht beschreiben. Jetzt verstehe ich auch nochmal zusätzlich, woran das liegt, weil es eben segmentiert ist. Deshalb haben wir dann später eine Escher-Treppe gezeichnet. Aber wie die Dinge miteinander zusammenhängen, auch mit ganz unterschiedlichen Motiven, das ist, glaube ich, wichtig, um das Planen und Bauen besser zusammenzubringen.
Ich glaube halt, was wirklich hilft, und deswegen bin ich, auch wenn sicherlich der Aufwand für die Bestandshalter, die vor allem am Kapitalmarkt oder als Kapitalsammelstellen agieren, sehr, sehr hoch ist. Also auch wenn dieser Aufwand, ESG-Reporting zu betreiben, Taxonomie-Entsprechenserklärungen aufzusetzen, hoch ist, so treibt er eben aus dieser finanzwirtschaftlichen Brille heraus plötzlich auch die Investoren zu einer ganz anderen Perspektive. Es wird eben plötzlich relevant, wie sieht der Betrieb dieser Immobilie aus? Und ist sie eben entsprechend der Vorgaben oder hole ich mir damit eben eine Immobilie in mein Portfolio, die gegebenenfalls auch dann mein Portfolio und die Erwartungen der Anleger schwächt. Also ich finde, das ist eben ein sehr guter Treiber. Und erstaunlicherweise, wenn man es dann einmal finanzwirtschaftlich macht, dann geht ja auch was plötzlich. Ja? Das ist ja nicht so, dass nicht auch die Stiftung Baukultur und viele, viele andere schon lange anmahnen, dass wir über nachhaltiges Bauen und über natürlich Erhalt und Substanzschonung nachdenken sollten. Aber da gibt es jetzt einen Kick.
Wir hatten eben schon so ansatzweise über Umbau geredet und Bestandshalten. Bei Ihren 138 Objekten sind 31 Denkmalschutzobjekte, die stehen unter Denkmalschutz. Jetzt denkt man ja manchmal, das könnte eine Belastung sein, könnte aber auch sein, dass es ein Segen ist. Also auch die Deutsche Wohnen beispielsweise, die Welterbesiedlungen im Eigentum hat, wirbt ja zu Recht mit diesen fantastischen Wohnsiedlungen. Wie ist das bei Ihnen? Schätzen die Leute den Denkmalschutz? Ist das für Sie ein Problem?
Der Denkmalschutz schafft natürlich nochmal, oder die Gebäude, ob Denkmalschutz oder nicht, das sind natürlich gestaltprägende Gebäude, die auch in den Straßen Berlins wirklich sich hervorheben und die natürlich mehr Pflege benötigen, als das vielleicht eine 70er Jahre Plattenimmobilie benötigt, aber die auf der anderen Seite natürlich ihren ganz eigenen Charme haben. Wir alle wissen, das ist nicht jeden Tag einfach, mit der Denkmalpflege eine gute Lösung zu finden bei Sanierungs- und Modernisierungsprojekten. Das ist immer ein Ringen um Nutzungskomfort und gleichzeitig auch Bewahrung von Substanz. Ich glaube, dass wir es in den meisten Fällen wirklich sehr, sehr gut und auch für unsere Mieterinnen vorteilhaft hinbekommen haben, sowohl den Charakter des Gebäudes zu bewahren, als auch eben dann tatsächlich eine moderne Immobilie herzustellen. Aber na klar, es ist ein Spagat und es bedarf deutlich mehr Moderation und Abstimmung, als wenn wir einen Neubau machen oder wenn wir uns eben mit nicht denkmalgeschützten Immobilien beschäftigen.
Und beim Thema energetische Sanierung könnte man sich ja vorstellen, kann es ja auch ein Vorteil sein, wenn man die Fassade jetzt nicht mehr mit dem Verbund isolieren muss, sondern davon befreit ist. Ist das ein Thema?
Naja, das ist schlicht und ergreifend die Erkenntnis, die man hat. Also man kann eben auf denkmalgeschützte Fassaden keineswegs überall eine Wärmedämmung aufbringen. Manchmal ist das in der Tat dann für die Nutzung des Hauses gar nicht so fürchterlich vorteilhaft. Aber insgesamt ist natürlich ein behutsamerer Umgang mit Dämmstoffen kein Fehler. Ich finde, man muss sich schon sehr genau überlegen, erstens mal, mit was man dämmen möchte und zweitens mal, in welcher Form und in welcher Intensität. Mein großer Wunsch ist ja bei diesen ganzen Diskussionen um bessere Nachhaltigkeit von Gebäuden noch viel, viel mehr auf die Primärenergie und dann aber auch auf die Verbräuche, auf die CO2-Emissionen schlechthin einzugehen und dafür auch alternative Lösungen nur zur Dämmung der Hölle zu finden.
Also Langlebigkeit und Dauerhaftigkeit anzustreben, also baukulturelle Qualität der Funktionalität, aber auch der Gestaltung, macht Sinn, einfach wegen der gesellschaftlichen Konsequenzen, die damit verbunden sind. Das betrifft aber auch, wenn man jetzt mechanisch, so habe ich es eben zuletzt verstanden, Aufgaben kriegt, wie zum Beispiel zu machbaren Kosten zu vermieten und gleichzeitig ein Gebäude energetisch zu sanieren. wie schaffen wir das? Und da sind wir im Moment dabei zu überlegen, gibt es vielleicht ein Motiv, das über diese reine Mechanik, wir dämmen oder ertüchtigen, damit der CO2-Ausstoß geringer wird, hinaus nochmal Freude macht, also Wohnwerterweiterung. Ich komme gerade aus einer Ausstellung Living the City, wo man nochmal diese tollen Gebäude von La Carton-Vassal sieht, die quasi eine Klimahülle bilden und damit den Wohnraum erweitern. Gibt es Chancen, den Bestand durch Wohnwertaufwertung zu sanieren?
Naja, das ist ja momentan tatsächlich eine eher auch politische Frage. Denn momentan gibt es diese Chancen teilweise einfach schon deswegen nicht mehr, weil sie in einem Gebäude, in einem Erhaltungsgebiet oder Sanierungsgebiet sind. Und damit natürlich implizit auch immer diese Wertveränderung wird ja auch immer mit einer Mietveränderung gleichgesetzt. Ja? Mhm. Und selbst wenn man sagt, ich will gar nicht mehr Miete, kann man trotzdem keinen Aufzug anbauen, um jetzt mal eine Wohnwertverbesserung darzustellen. Ich glaube aber, dass wir den Dialog und die Diskussion viel stärker darauf setzen müssen, was denn in Zukunft tatsächlich benötigt wird. Und da gibt es eben gesellschaftliche Aufgaben, die wir haben. Neben der Nachhaltigkeit ist es schlicht und ergreifend auch, Produkte zu finden und Produkte bereitzustellen für Menschen, die eine möglichst schwellenlose oder schwellenarme Art des Wohnens benötigen. Das sind Familien, das sind aber auch ältere Menschen, das sind Menschen, die gehandicapt sind. Und in dieser Diskussion, glaube ich, können wir dann wieder auf diese Wohnwertverbesserungen kommen und können auch zu neuen Lösungen kommen. Nicht anders, als es LaSalle da gemacht hat, der einfach gesagt hat, ich denke über die Nachhaltigkeit und den Klimaschutz nach und habe dann eine super tolle Idee. Damit habe ich nämlich auch Außenraum geschaffen, der privater Außenraum ist eigentlich in einem Gebäude, das es bisher nicht hergegeben hat.
Vielen Dank dafür und ja, bleiben Sie gesund und wir sehen uns bald richtig in Gruppen wieder zusammen. Darauf freue ich mich sehr.
Ja, ich habe zu danken. Herzlichen Dank für den Besuch.
Noch mehr Baukultur finden Sie im Netz unter bundesstiftung-baukultur.de.